Liebe Hörerinnen und Hörer, herzlich willkommen zur 78. Folge des Podcasts des Deutschen Notarinstituts aus Würzburg. Mein Name ist Andreas Bernhard. Ich bin Geschäftsführer hier im Institut und mein heutiger Co-Host bist zum ersten Mal du, lieber Konstantin. Schön, dass du mit dabei bist. Da du zum ersten Mal mit dabei bist, stelle ich dich kurz vor. Konstantin Lotz, bayerischer Notarassessor, bei uns eingesetzt in den Referaten für Immobilienrecht, also Referat 1, und im Referat für internationales Privatrecht und ausländisches Recht, also Referat 3. Du bist bei uns erst seit 1. Juli 2025. Hast aber schon ein ganz lesenswertes und lehrreiches Gutachten zum Thema Beurkundungsbedürftigkeit bei nachträglichen Vertragsänderungen geschrieben, das wir heute miteinander besprechen werden. Ich freue mich sehr, dass du mit dabei bist. Hallo Konstantin.
Ja, lieber Andreas, vielen Dank für die Einladung. Schön, mit dir hier zu sein.
Einladungen, die man nicht ablehnen kann, sind es zumeist. Ja, aber vielen Dank, dass du es trotzdem so freundlich angenommen hast und dich auch so gut auf die Folge heute vorbereitet hast.
Ich rede mir ein, es war freiwillig.
Du redest dir ein, es war freiwillig, genau. Das hilft doch auch. Ja, prima. Gut, also ich stelle wie immer zu Beginn den Sachverhalt vor. Wir haben eine Konstellation, die mir beim ersten Mal durchlesen etwas ungewöhnlich erschien. Wir haben aber im Vorfeld festgestellt, so unwahrscheinlich oder so selten ist es vielleicht gar nicht. Eher so meine eigene Wahrnehmung. Und zwar haben wir einen Grundstückskaufvertrag und es ist in Abteilung 3 eine Grundschuld eingetragen. Und der Notar stellt sich jetzt im Vorfeld beim Vertragsentwurf die Frage, wie gehen wir mit dieser Grundschuld um? Und er fragt die Beteiligten, ob denn diese Grundschuld noch einen Kredit absichert, ob da noch was offen ist. Und die Beteiligten versichern also, nein, das ist alles bezahlt, das ist überhaupt kein Problem. Und daraufhin gestaltet der Notar den Vertrag so, dass von den typischen Klauseln des sogenannten Direktzahlungsmodells kein Gebrauch gemacht wird, sondern man sagt sich, nee, das braucht man hier nicht. Wir haben ja nicht die Situation, dass uns die Gläubigerin dieser Grundschuld eine Löschungsbewilligung unter Treuhandauflage schicken wird, sondern sie wird einfach so die Löschung bewilligen. Dementsprechend wird der Vertrag an 2-3 Stellen umgestaltet. Und dann passiert also das, was passieren muss. Der Notar fordert nach der Beurkundung die Löschungsbewilligung an und die Bank sagt, ja, hier ist die Löschungsbewilligung unter Treuhandauflage. Mit anderen Worten, die Beteiligten haben sich geirrt, da war doch noch was offen. Insbesondere der Verkäufer hat sich geirrt, da war doch noch was offen. Und jetzt sitzt der Notar da und hat also diesen Treuhandauftrag von der Bank. Die Bank will noch Geld aus dem Kaufpreis. Das Gute ist hier, der Kaufpreis reicht, um diese Forderung der Bank zu begleichen. Und es sind sich auch jetzt im Wesentlichen alle einig. Also es besteht kein Streit zwischen den Parteien. Verkäufer und Käufer wissen, okay, dann muss halt ein Teil des Kaufpreises jetzt an die Bank bezahlt werden. Aber der Notar hat trotzdem das Problem, dass er sagt, naja, die Regelungen meines Vertrages, die Fälligkeitsregelungen und so weiter, die passen nicht zu dieser Situation. Und es soll jetzt also im Wesentlichen darum gehen, wie geht man damit um, was muss jetzt am Vertrag geändert werden, was kann am Vertrag geändert werden und vor allen Dingen dann, welche Formvorgaben sind für diese nachträgliche Änderung zu berücksichtigen. Ich will einmal diese beiden Passagen aus dem Kaufvertrag, die der Notar sich jetzt sozusagen herbeiwünscht, die aber nicht drin sind, die will ich einmal vorlesen. Liebe Kolleginnen und Kollegen aus der Praxis, Sie werden das sofort im Kopf haben, aber dennoch der guten Vollständigkeit halber, der guten Ordnung halber lese ich es einmal vor. Also wir haben bei der Kaufpreisfälligkeit, ich habe jetzt ein Muster aus einem großen Formularbuch vor mir liegen, eine Klausel drin, üblicherweise in diesen Direktzahlungsmodellfällen, die lautet dann bei der Kaufpreisfälligkeit wie folgt. Der Kaufpreis ist zur Zahlung fällig, 10 Tage nach Zugang einer Bestätigung des Notars beim Käufer über die Eintragung der Auflassungsvormerkung, das ist denke ich noch klar und jetzt kommt's. Das Vorliegen der Löschungsunterlagen, für die der Auflassungsvormerkung im Range vorgehenden und zur Lastenfreistellung wegzufertigen Belastungen beim Notar, vorausgesetzt, dass etwaige Auflagen der Gläubiger aus dem Kaufpreis erfüllt werden können. Also da ist schon vorgesehen in den Fälligkeitsvoraussetzungen, dass die Gläubiger die Löschungsunterlagen nur unter Auflagen an den Notar übersenden. Diese Klausel, dieser Zusatz fehlt in unserem Fall. Und wir haben eine weitere Regelung in diesen Fällen in den Verträgen stehen, die auch hier bei uns dann eben fehlt. Die lautet wie folgt: Soweit zur Lastenfreistellung Zahlungen verlangt werden, sind sie nach Mitteilung des Notars in der geforderten Höhe vom Käufer in Anrechnung auf den Kaufpreis direkt an die dinglich Berechtigten zu deren Ablösung zu zahlen. Also im Direktzahlungsmodell wäre es so, die Grundschuldgläubigerin würde dem Notar sagen, hier ist die Löschungsbewilligung, wir wollen aber noch 100.000 Euro. Und dann würde der Käufer aus dem Kaufpreis jetzt hier mal gedacht 400.000 Euro, eben 100.000 Euro direkt an die Gläubigerin, an die Grundschuldgläubigerin überweisen und die restlichen 300.000 Euro dann eben an den Verkäufer. Daraufhin würde die Gläubigerin, die Grundschuldgläubigerin den Notar aus dem Treuhandauftrag entlassen und er könnte die Löschungsbewilligung zur Löschung der Grundschuld beim Grundbuch vorlegen, beim Grundbuchamt vorlegen. Und jetzt haben wir hier eben das Problem, diese Klauseln fehlen. Das heißt, der Notar sagt, ja, ich muss jetzt irgendwie den Kaufpreis, den kann ich nur dann fällig stellen, wenn mir, so war es in diesem Fall dann geregelt, die Löschungsbewilligung ohne Treuhandauflage vorliegt oder wenn die Grundschuld gelöscht ist. Und beides wird, so wie es jetzt aussieht, nie eintreten. Also es wird weder die Grundschuld gelöscht werden, wenn die Bank kein, wenn die Grundschuldgläubigerin kein Geld kriegt, und sie wird auch diese Löschungsbewilligung nicht auflagenfrei vorlegen. So der Sachverhalt. Ich muss zugeben, ich dachte, man macht es nie. Also man ändert sozusagen diese Klauseln zum Direktzahlungsmodell üblicherweise nicht in solchen Fällen, in denen die Beteiligten mitteilen, es sei schon alles bezahlt. Konstantin, du hast mir jetzt aber im Vorfeld berichtet aus deinen Erfahrungen auch von diversen Vertretungen in ganz Bayern, dass du schon im Einzelfall auch mal Konstellationen gesehen hast, in denen man dann die Verträge eben so gestaltet hat, dass man gesagt hat, man weicht hiervon ab, weil eben vielleicht das entsprechend plausibel dargelegt wurde oder weil man sich gesagt hat, nee, da ist ja dann doch recht viel zum Vorlesen und was man hier nicht braucht, muss man entsprechend auch nicht aufnehmen. Gut, sozusagen, da, also so ist der Sachverhalt und jetzt ist die Frage, was muss jetzt geändert werden, wie ändert man das jetzt und vor allen Dingen in welcher Form, Konstantin, jetzt geht's los.
Genau, also wir schauen uns einmal kursorisch an, was muss der anfragende Kollege hier jetzt konkret ändern? Und das hast du ja im Wesentlichen schon in zwei Punkten eigentlich vorweggenommen. Er muss natürlich jetzt von der momentanen Fälligkeitsvoraussetzung oder Fälligkeitsmitteilungsformulierung abweichen. Der Status quo wäre ja, wie du schon gesagt hast, Grundschuld ist gelöscht oder eben auflagenfreie Vorlage der Pfandfreigabeerklärung. Das wird nicht passieren, also muss er das eben einmal anpassen, dahingehend, dass künftig auch die Vorlage der Pfandfreigabeerklärung ausreichend ist unter Auflagen, die eben aus dem Kaufpreis erfüllt werden können, genauso wie du es ja gerade aus dem Formular vorgelesen hast. Das muss angepasst werden, das ist völlig klar. Der zweite Punkt, ich muss den Zahlungsmodus ändern, ja, dass eben auch im Hinblick auf den Kaufpreisanteil oder eventuell auch der gesamte Kaufpreis, den dann eben der Globalgrundschuldgläubiger haben möchte, dass insoweit die Erfüllung an die Bank erfolgen darf und auch an die Bank erfolgen kann. Hintergrund des Ganzen, dieses Direktzahlungsmodells, ist natürlich auch, haben wir das am Rande einmal mit erwähnt, der Schutz des Käufers gegen Pfändung des Kaufpreisanspruchs durch Gläubiger des Verkäufers. Man stelle sich den Fall vor, die Beurkundung erfolgt und einen Tag danach wird der dann ja bestehende Kaufpreisanspruch aus 433.2 durch Gläubiger des Verkäufers gepfändet. Dann wäre ja im Normalfall die Lastenfreistellung auch gefährdet, weil dann eben kein Geld mehr an die Gläubigerin fließen könnte. Deshalb ist es wichtig, du hast die Klausel ja schon vorgelesen, dass man da entsprechend einmal vorsieht, dass die Zahlung in solchen Fällen dann im Hinblick auf den Betrag, den die Bank noch haben möchte, auch nur an die Bank erfolgen darf, sodass dann entsprechend die Gläubiger des Verkäufers, die vielleicht gepfändet haben, auch nur Erfüllung insoweit an die Grundschuldgläubigerin verlangen könnten und eben nicht an sich selbst. Insoweit Schutzmaßnahme für den Käufer. Also dieses Direktzahlungsmodell brauchen wir. Klausel hast du ja bereits vorgelesen und eben die Anpassung der Fälligkeitsvoraussetzung.
Also das ist sozusagen jetzt mal abstrakt gesprochen unser Änderungsbedarf.
Exakt,
wenn der Notar jetzt sagt, okay, die Beteiligten sind sich hier einig, sie haben vielleicht auch selber schon gecheckt, dass bei der Grundschuld noch was offen ist und fragen jetzt beim Notar nach, naja, was sollen wir jetzt ändern? Was müssen wir jetzt machen?
Ja.
Weil der Notar sagt ja zunächst mal, naja, ich bin halt hier an meine Voraussetzungen aus diesem Kaufvertrag gebunden. Die hatten mir halt diese Anweisung erteilt, ich werde jetzt den Kaufpreis nicht fällig stellen. Ne?
Ja, ja,
Und dann geht's halt nicht weiter. Und dann hat man erstmal sozusagen als Aufgabe, das hast du jetzt auch schön gesagt, den Änderungsbedarf zu ermitteln. Also was müssen die jetzt machen? Und untechnisch gesprochen für diejenigen, die sehr, sehr gut oder sehr schnell das einordnen können, man muss jetzt halt diesen Vertrag auf das Direktzahlungsmodell umstellen.
Genau, was man nicht muss, vielleicht das noch als Anmerkung, der anfragende Kollege hatte sich auch Sorgen gemacht, weil in dem Kaufvertrag jede Regelung fehlte, dahingehend, dass er Treuhandauflagen der Bank annehmen darf. Diesbezüglich besteht kein Änderungsbedarf, um das vielleicht noch einmal kurz klarzustellen. Diese Annahme von Treuhandaufträgen, die muss nicht in der Urkunde gesondert erlaubt werden, das darf der Notar ohnehin, er entscheidet ja auch über die Annahme, was sich aus einer entsprechenden Regelung im Kaufvertrag allenfalls ergeben könnte, wäre eine regulär nicht bestehende Verpflichtung des Notars zur Annahme eines Treuhandauftrags. Also insoweit haben wir jetzt in dem Fall keinen Änderungsbedarf gesehen, kann man aufnehmen, muss man aber nicht. Die wesentlichen Punkte, bereits jetzt mehrfach schon erwähnt, Direktzahlungsmodell und eben Anpassung der Fälligkeitsregelung.
Ja, die wesentlichen Punkte, das heißt in der idealen Welt, wenn die Beteiligten jetzt zum Notar sagen, lieber Notar, machen Sie doch für uns einen Nachtrag und beurkunden Sie den auch, dann hätte der zwei Punkte, nämlich zum einen Anpassung der Fälligkeitsvoraussetzung, wenn wir reinschreiben, Paragraph 4 des Kaufvertrages, Fälligkeit wird geändert, dahingehend das und dann stellt man eben um auf dieses Direktzahlungsmodell und dann eben auch noch die Regelung zur Kaufpreiszahlung, wo man dann also regelt, der Käufer leistet also diesen Teil des Kaufpreises dann direkt und unmittelbar an die Grundschuldgläubiger in Erfüllung seiner Kaufpreiszahlung. Zahlungsverpflichtung. Gut, das wäre also dieser Änderungsbedarf. Kleinigkeiten, die wir jetzt unterschlagen haben, ist, man könnte auch noch was zu den Kosten der Lastenfreistellung und so weiter regeln, aber das ist dann, denke ich, eher so kleinere Sachen. Aber die große Frage ist jetzt eben, muss man einen solchen Nachtrag jetzt beurkunden oder könnten die Beteiligten auch sagen, nee, das machen wir jetzt einfach formfrei, mündlich, Text in Textform oder vielleicht dann irgendwie höchstens noch schriftlich. Da kommen wir jetzt in diesen Punkt, zu diesem großen Punkt Beurkundungsbedürftigkeit, nachträgliche Änderungen des Kaufvertrages.
Ganz genau. Und Ausgangspunkt für diese Frage ist natürlich, das dürfte unsere Zuhörer und Zuhörerinnen wenig überraschen, 3FB 1.1 sein. Du liest ja ganz gerne immer zur Einleitung das Gesetz einmal vor. Ich glaube, bei 3FB 1.1 ist das nicht zwingend notwendig, aber ich glaube, wir machen es einfach trotzdem.
Kann nicht schaden, richtig. Also Sie hören es im Hintergrund wieder blättern, bestens vorbereitet, die Regelung des 311b Absatz 1 Satz 1, ein Vertrag, durch den sich der eine Teil verpflichtet, das Eigentum an einem Grundstück zu übertragen oder zu erwerben, bedarf der notariellen Beurkundung.
Eine Vorschrift, die hoffentlich allen Kolleginnen und Kollegen zumindest
den meisten,
einmal
den meisten geläufig ist, ja, sollte man schon mal gesehen haben. Ja,
richtig, wäre ja in der idealen Welt wünschenswert. Jedenfalls danach, wie du schon gesagt hast, bedürfen eben diese Verträge, durch den sich ein Teil verpflichtet, das Eigentum zu übertragen oder zu erwerben, der notariellen Beurkundung. Konsequenz, wenn wir das nicht machen, das ist auch eine klare Formnichtigkeit. Die erste grundsätzliche Frage, die man sich hier stellen und relativ schnell beantworten kann: Umfasst das denn auch nachträgliche Änderungen? Weil die genuine Übertragungs- oder Erwerbspflicht, die ergibt sich ja nicht aus der Nachtragsurkunde, die du gerade geschildert hast, sondern vielmehr aus der ursprünglichen Urkunde. Gleichwohl ist das im Einzelnen auch nicht ganz unbestritten, aber das scheint zumindest Konsens zu sein, vor allem auch in der Rechtsprechung, dass nachträgliche Änderungen der Beurkundung ebenso bedürfen. Das heißt, da kommen wir erst einmal nicht raus. Auch die Änderung eines Vertrages, der ursprünglich 3FB 1.1 unterlag, unterliegt im Grundsatz der Beurkundungspflicht.
Also grundsätzlich ja. Nachträgliche Änderungen sind zu beurkunden. Und jetzt gibt es aber davon drei Ausnahmen.
Genau, also es ist so, dass sich in der Rechtsprechung und auch der entsprechenden Kommentarliteratur und auch in den Handbüchern drei Fallgruppen letztlich herauskristallisiert haben, nach denen ausnahmsweise eine nachträgliche Änderung nicht beurkundungsbedürftig ist. Wir können aber gleich dazu sagen, zwei dieser Fallgruppen sind doch eher, muss man sagen, diffus und da gibt es auch teilweise divergierende Entscheidungen zu eigentlich vergleichbaren Sachverhalten. Angesichts der Rechtsfolge, die wir hätten, wenn wir eine beurkundungsbedürftige Änderung nicht beurkunden, sollte man, denke ich, bei diesen eher diffusen Fallgruppen vorsichtig sein, von vornherein hierunter Fälle zu subsumieren. Wir werden jetzt gleich bei der Behandlung der Fallgruppen auch sehen, wir konzentrieren uns hier primär auf die Fallgruppe, die man gut fassen kann, die man gut einordnen kann und die hier auch zur Anwendung kommen wird, nämlich die dritte. Deshalb das vielleicht einmal als Präambel. Also was sind die drei Fallgruppen, die immer wieder behandelt und erwähnt werden und auch in der Rechtsprechung letztlich kreiert wurden? Ich fange mal an mit der ersten. Das wären Vereinbarungen, durch die unvorhergesehene Schwierigkeiten bei der Vertragsabwicklung beseitigt werden sollen, sofern die zu diesem Zweck getroffene nachträgliche Absprache die beiderseitigen Verpflichtungen aus dem Vertrag nicht wesentlich verändert.
Also wenn man sich jetzt so überlegt, unvorhergesehene Schwierigkeiten bei der Vertragsabwicklung, boah, das liegt jetzt eigentlich nicht so fernliegend zu sagen, sowas Ähnliches haben wir hier auch. Ja.
Durchaus richtig. Man könnte sich hier Gedanken machen, ob nicht darunter unser Fall subsumiert werden kann. Das Problem, was ich und auch viele Autoren in der Literatur an dieser Fallgruppe natürlich sehen, es ist doch eher unbestimmt. Ich meine, allein in diesem Satz, den ich jetzt gerade vorgelesen habe, sind schon mal zwei unbestimmte Rechtsbegriffe. Was ist unvorhergesehen?
Und was sind Schwierigkeiten?
Ja. Richtig, ja, klar, und nicht wesentlich ändern, das ist der nächste Punkt. Also unvorhergesehen.
Ich find sogar noch mehr unbestimmte Rechtsbegriffe als du. Genau. Ja, okay, verstehe. Ja.
Das spricht auch dafür, dass es nicht ganz so gleich.
Klar, ja, aus dem Vertrag nicht wesentlich verändert werden, richtig. Ja.
Zumal unvorhergesehen, wenn man das zu Ende denkt, ja auch dazu führen würde, dass letztlich schlecht vorbereitete Parteien insoweit privilegiert sind. Wenn ich etwas nicht vorhergesehen habe, weil ich einfach mich nicht darum gekümmert habe, zum Beispiel jetzt hier auch mit der Grundschuld, könnte es dazu führen, dass dann ich eine größere Freiheit habe, formfreie Änderungen vorzunehmen.
Aber das und wenn wir uns das ein bisschen näher anschauen würden, bei so beiderseitigen Verpflichtungen, die nicht wesentlich geändert werden dürfen, ich meine, hier der Käufer ist halt verpflichtet, den Kaufpreis zu bezahlen, nach der ursprünglichen Regelung ja unmittelbar allein an den Verkäufer, jetzt soll er plötzlich auch noch an den Grundschuldgläubiger bezahlen, also ist das jetzt eine wesentliche Änderung oder nicht? Mal auch wenn es ihn nicht stört, darauf kann es ja eigentlich hier für die Frage nicht ankommen. Also es ist, wie du sagst, schwierig zu greifen, diese Fallgruppe.
Ja. Völlig richtig. Also ich würde bei der Änderung der Fälligkeitsvoraussetzung noch weniger Bauchschmerzen haben, das darunter zu subsumieren, als bei der Umstellung auf das Direktzahlungsmodell, ehrlicherweise. Mhm. Das Problem ist nur, ich würde mich persönlich auf diese Fallgruppe nur dann verlassen, wenn es Rechtsprechungen gibt, die genau meinen Fall betrifft. Und selbst dann ist es schwierig, weil es da in Nuancen dann auch wieder Unterschiede gab. Mhm. Fälle, die hierunter zum Beispiel subsumiert wurden, Vereinbarung eines Rücktrittsrechts, Verlängerung einer Frist zur Ausübung eines Rücktrittsrechts, Verzicht auf ein Rücktrittsrecht oder auch etwaige Vereinbarungen über nachträglich entdeckte Mängel. Mhm. Das sind alles nicht unsere Themen. Ja, ich stimme dir zu, man kann sich darüber Gedanken machen, ob das nicht jetzt hier vielleicht ein weiterer Fall ist, der darunter fallen sollte, weil wir ja doch, ob dieser Tatsache, dass die Grundschuld eben doch noch valutiert, eine Schwierigkeit bei der Vertragsabwicklung zweifellos haben. Mhm. Aber ich wäre da doch eher vorsichtig. Wir haben auch keine Rechtsprechung gefunden, die diesen Fall behandelt. Und ohne Not, das darunter zu subsumieren, ist aus unserer Sicht auch nicht notwendig, weil wir ja bei der dritten Fallgruppe ohnehin relativ ankommen werden. Das also zur ersten Fallgruppe.
Mhm. Also die erste Fallgruppe, ich wiederhole es nochmal, unvorhergesehene Schwierigkeiten bei der Vertragsabwicklung, aber jetzt nach unserer Auffassung eher so Case Law. Ne? Also wenn man keine andere Fallgruppe findet, die ganz klar passt und man dann aber einen Fall hat, der genauso ist wie ein schon vom BGH entschiedener, dann kann man sich auf diesen Standpunkt stellen. Ansonsten sollte man damit eher vorsichtig umgehen.
Exakt. Okay. Zumal muss man auch sagen, der Grad an Umstrittenheit, um das jetzt mal untechnisch zu formulieren, bei dieser Fallgruppe doch sehr hoch. Genauso wie bei der zweiten auch, findet sich erhebliche Kritik in der Literatur eben wegen dieser schwierigen Abgrenzung, was man auch nicht von der Hand weisen kann, ehrlicherweise.
Jetzt spann mich nicht auf die Folter. Was ist die zweite Fallgruppe?
Wir fahren fort. Die zweite Fallgruppe unterliegt leider ähnlichen Problemen. Vereinbarung durch die Veräußerungs- oder Erwerbspflicht der Beteiligten weder erweitert noch verschärft wird. Ja. Es wird nicht besser, wie du siehst. Wir brauchen Vereinbarungen, die im Wesentlichen die Veräußerungs- oder Erwerbspflicht der Beteiligten nicht wirklich anfasst.
Auch also das, ein bisschen so der Gedanke wahrscheinlich, das ist ja das, was die Beurkundungsbedürftigkeit auslöst. Und wenn ich jetzt nur drumherum irgendwas ändere, dann bin ich ja nicht, dann wäre ja das per se nicht beurkundungsbedürftig. Wahrscheinlich ist es so irgendwie gedacht, ne, im Ausgangspunkt. Aber ja, auch hier hätte ich jetzt spontan Schwierigkeiten, das zu subsumieren. Ne? Ist es jetzt eine wesentliche Erweiterung oder Verschärfung oder berührt es das? Tut mir auch schwer.
Ja. Also könnte man sicherlich auch vertreten, dass wir hier eigentlich Veräußerungs- oder Erwerbspflicht nicht wirklich anfassen, weil wir eher die Zahlungsmodalitäten und die Fälligkeit regeln, aber wäre ich jetzt auch sehr vorsichtig. Und auch bei dieser Fallgruppe muss man sagen, noch stärker die Gegenstimmen in der Literatur, die sagen, da fehlt jede sinnvolle Abgrenzung, darauf würde ich mich nicht verlassen.
Ja. Du hast auch in dem Gutachten, in der Schriftfassung ja hier das Reichsgericht zitiert und einmal den BGH aus den 50ern. Also das ist jetzt auch keine Fallgruppe, die in der Rechtsprechung häufiger auftaucht und dadurch irgendwie jetzt aktuell mit Leben gefüllt wäre.
Ja. Okay. Anders als die gleich zu behandelnde dritte Fallgruppe auch in jüngerer Zeit nicht mehr bestätigt. Also wer weiß, ob man sich bei Berufung darauf nochmal auf die Formfreiheit berufen kann. Wir kommen, denke ich, im Sinne aller zügig zur dritten Fallgruppe, die auch für die Praxis die interessanteste ist und hier uns auch dann weiterhilft aus der Misere. Da geht es um Änderungsvereinbarungen, die zeitlich nach der bindenden Auflassung getroffen werden. Mhm. Wir erinnern uns, bindende Auflassung, 873 Absatz 2 BGB, denke ich, müssen wir, also wie du magst, ich überlasse es dem Geschäftsführer natürlich.
Vielen Dank, sehr löblich. Den 873 Absatz 2 lese ich auch gerne vor. Da ist geregelt, also 873 wissen wir ja, wie entsteht ein Recht an einem Grundstück. Wir brauchen Einigung und Eintragung, aber der Absatz 2 regelt die Bindung. Und zwar, da heißt es, vor der Eintragung sind die Beteiligten an die Einigung nur gebunden, wenn die Erklärungen notariell beurkundet oder vor dem Grundbuchamt abgegeben oder bei diesem eingereicht sind oder wenn der Berechtigte dem anderen Teil eine den Vorschriften der Grundbuchordnung entsprechende Eintragungsbewilligung ausgehändigt hat. Für uns vor allen Dingen ja eben nur gebunden, wenn die Erklärungen notariell beurkundet sind. Und den Fall haben wir ja hier, weil die Einigung über die Auflassung hier ja notariell beurkundet ist.
Ganz genau. Dazu vielleicht gleich der Punkt noch, also bindend gewordene Auflassung, völlig richtig, notariell beurkundet, dann sind wir im 873.2, haben wir den erfüllt. Der BGH sagt auch hierzu ausdrücklich, dass es unschädlich ist, wenn wir diese typischen Vorlagesperren eben haben. Gleich ob nach Bewilligungs- oder Ausfertigungslösung oder wie auch immer man die verschiedenen Wege nennen will. Diese Vorlagesperre ist unschädlich. Gleichwohl darf man sagen, die Auflassung ist bindend und gleichwohl greift auch diese Fallgruppe. Ja, das heißt, im Grundsatz wäre das unser Fall. Wir haben ja hier, das wurde im Sachverhalt, wir können es ja nochmal wiederholen insoweit, die Auflassung war natürlich vorhanden im Kaufvertrag, mit klassischer Vollzugssperre, damit eben erst die Auflassung zur Eintragung gelangt nach der Kaufpreiszahlung, das kennen wir alle. Ja. Vielleicht einmal kurz zur Begründung dieser dritten Fallgruppe, warum der BGH sagt, dass solche Änderungen dann eben nach dieser bindenden Auflassung nicht mehr formbedürftig sind. Der BGH vertritt da die Auffassung, dass der Formzweck oder der Sinn und Zweck des 3FB 1.1 im Wesentlichen erfüllt ist in diesen Fällen, weil die Leistungshandlung eben unwiderruflich erbracht wurde durch die Erklärung der Auflassung. Früher wurde dann teilweise auch vertreten, dass der Leistungserfolg schon eingetreten sei. Das sehen wir natürlich anders, aber dass die Leistungshandlung hier erbracht wurde, das ist natürlich richtig.
Also Leistungserfolg hätte ich ja erst mit Eintragung im Grundbuch.
Genau, völlig
richtig. Das eigentlich umgeschrieben sein, das haben wir hier natürlich nicht.
Genau.
Aber die Leistungshandlung ist eben schon erbracht und unwiderruflich ist er daran gebunden. Also deswegen ist so ein bisschen der Punkt.
Okay. Als Exkurs vielleicht, wenn eingetragen wurde, dann sind natürlich Änderungen nicht mehr formbedürftig. Das folgt ja letztlich schon aus 3FB 1.2. Das ist auch soweit ersichtlich nicht wirklich bestritten. Also dann wäre es gar kein Problem. Nur wir sind hier ja gerade in dem interessanten Stadium vor der Eintragung. Also einmal der Sinn und Zweck des 3FB 1.1 sei eben bereits erfüllt. Beweiswaren und insbesondere Schutzfunktionen sind eben nach der unwiderruflichen Erbringung der Leistungshandlung nach Auffassung des BGH erfüllt. Das heißt, es besteht kein Bedürfnis mehr dafür, die Formerfordernisse auch auf Änderungen dann auszudehnen. Zweiter Punkt, das kann man sicherlich anders sehen, aber es wird vereinzelt auch in den Entscheidungen vorgetragen, dass andernfalls. Also über allem steht natürlich auch irgendwo der Aspekt der Rechtssicherheit. Man will nicht, dass zahlreiche Änderungsvereinbarungen unwirksam sind. Und der BGH sieht dann sogar das Risiko, dass durch formunwirksame Änderungen gegebenenfalls auch der Ursprungsvertrag angegriffen oder infiziert wird. Wie gesagt, kann man anders sehen. Das sind aber unter anderem die Punkte, mit denen der BGH das Ganze begründet. Führt uns hier also zum Ergebnis, dass man wohl sagen muss, in dieser Fallgruppe sind wir. Ja, die Auflassung ist hier bindend erklärt. Wir haben eine zeitlich nachgelagerte Änderung. Da ja auch diese nach dieser Fallgruppe möglichen Änderungen in keiner Weise wirklich eingeschränkt sind, würde die hier vorliegend in Betracht kommende Änderung hinsichtlich der Fälligkeitsregelung und des Direktzahlungsmodells darunter fassen. Das wäre kein Problem. Zumindest, wenn man dieser Rechtsprechung folgt.
Ja. Wenn man der Rechtsprechung folgt. Wir haben einen Ansatzpunkt auch gefunden, warum diese Rechtsprechung auch zu folgen sein könnte, vielleicht auch gebilligt eben durch den Gesetzgeber. Kurzer Ausflug ins Geldwäscherecht. Paragraph 16a Absatz 2 Satz 3 GWG. Ich walte wieder meines Amtes. Liebe Kolleginnen und Kollegen, Sie wissen, 16a GWG, Verbot der Barzahlung beim Erwerb von Immobilien. Und da gibt es eben in Absatz 2 Satz 3 eine Regelung, da heißt es, bei vertraglichen Änderungen an Rechtsgeschäften nach Absatz 1 Satz 1, also Kaufverträge, welche die Gegenleistung betreffen und die nach einer bindend gewordenen Auflassung vorgenommen werden, haben die Beteiligten dem Notar zum Zweck der Durchführung der Prüfung nach den Absätzen 3 und 4 übereinstimmende Erklärungen zu diesen Änderungen vorzulegen. Das impliziert so ein bisschen, dass diese nachträglichen Änderungen nicht beurkundungsbedürftig sind. Wenn sie nämlich beurkundungsbedürftig wären, dann wüsste der Notar ja schon davon. Also es ist nicht ganz eindeutig, weil die vertraglichen Änderungen könnten ja auch bei einem anderen Notar beurkundet werden, als bei demjenigen, der den Ursprungskaufvertrag gemacht hat. Aber das ist zumindest ein gewisses Indiz dafür, dass der Gesetzgeber jetzt hier, wenn auch möglicherweise nicht mit ausdrücklichem Regelungswillen für genau diese Frage, schon auch davon ausgeht, dass man eben bei nachbindend gewordenen Auflassungen, vorgenommenen Änderungen am Vertrag nicht mehr ohnehin Beurkundungsbedürftigkeit vorsieht.
Exakt. Man kann ja zumindest die Einheit der Rechtsordnung anführen, weshalb man auch diesen Gedanken natürlich transportieren kann in unsere Frage und zum Ergebnis kommen könnte, dass dadurch der Gesetzgeber diese BGH-Rechtsprechung in der dritten Fallgruppe letztlich bestätigt
hat. Und das ist ja auch nichts, was wir uns hier ausgedacht haben am Institut, muss man dazu sagen, sondern das findet sich ja auch in namhaften Kommentierungen, die sich mit 311b BGB dann eben befassen.
Völlig richtig. Das heißt, auch wenn es Kritik gibt, auch an dieser dritten Fallgruppe, namentlich, dass man eben sagt, man müsse richtigerweise abstellen auf den Zeitpunkt der freien Verwendbarkeit der Auflassung oder eben, dass man sagt, dass diese Rechtsprechung kommt aus einer Zeit, wo die Auflassung noch eben getrennt beurkundet wurde, wobei ich das Argument, nachdem der BGH das in jüngster Zeit ja auch mehrfach bestätigt hat, wahrscheinlich dann nicht mehr gelten lassen würde. Trotz dieser Kritik muss man wohl wegen der Änderung des GWG, zumindest seit dem 1.4.23 und auch ganz generell wegen der gefestigten Rechtsprechung sagen, diese Fallgruppe, da kann man sich zumindest von den drei Fallgruppen am meisten darauf verlassen. Und wir konnten jetzt auch guten Gewissens dem Kollegen mitteilen, im Grundsatz liegt hier keine Beurkundungspflicht dieser geplanten Änderung vor.
Das heißt also, wenn wir nochmal zurückgehen auf den Fall, Käufer und Verkäufer, nehmen wir an, sie sind jetzt sehr rechtskundig und auch gut darin, solche Formulierungen selbst irgendwie zu finden, könnten sich also zu zweit hinsetzen und könnten sagen, wir ändern den beurkundeten Kaufvertrag jetzt in Ziffer Paragraph 4 und vielleicht dann irgendwie in den anderen zu ändernden Paragraphen auch noch dahingehend, dass wir eben auf dieses Direktzahlungsmodell umstellen. Es würde grundsätzlich mal materiell rechtlich, was die Formvorschrift angeht, gehen.
Wie du schon sagst, ich betone das Wort auch nochmal,
grundsätzlich würde das funktionieren. Wir haben nämlich doch noch bestimmte Aspekte, die uns dann dazu bringen, dass wir hier den Notar durchaus involvieren sollten. Zum einen natürlich Gebot des sichersten Weges gilt auch hier. Ganz sicher sein kann man sich nicht. Dass die Formvorschrift dann hundertprozentig gewahrt ist, auch wenn sehr viel darauf hindeutet. Aber wir haben natürlich die Situation, dass diese Änderungen, die jetzt am Vertrag vorgenommen werden, jetzt, wenn man sich so schematisch vorstellt, nicht nur das bilaterale Verhältnis zwischen Käufer und Verkäufer betreffen, sondern dass auch der Notar natürlich in die Abwicklung dieses Vertrages weiterhin involviert ist. Also eine Änderung des Vertrages in diesen beiden Punkten im stillen Kämmerlein durch Käufer und Verkäufer, von dem der Notar nichts mitbekommt, die hilft nicht zum Vertragsvollzug, weil der Notar wird ja weiterhin an die ihm erteilten Anweisungen gebunden sein, sich weiterhin an die bei ihm in der Urkunde beurkundeten Fälligkeitsvoraussetzungen halten. Das heißt, der wird den Kaufpreis nie fällig stellen. Und der wird auch dann, wenn ihm das nicht entsprechend nachgewiesen ist, niemals die Eigentumsumschreibung im Grundbuch veranlassen. Das heißt, die Beteiligten sind, selbst wenn sie es nicht beurkunden müssen, natürlich dazu motiviert, den Notar in diese Änderungen des Vertrages mit einzubeziehen. Ja.
Ganz genau, es ist wie so häufig, nicht alles, was materiell rechtlich zulässig ist, ist auch sinnvoll, und so ist es auch hier. Also wir könnten diese Nachtragsvereinbarung...
Schöner Satz, nicht alles, was materiell rechtlich zulässig ist, ist auch sinnvoll. Ja. Schade, dass die Folgentitel immer so kurz sind, das wäre ein schöner Folgentitel.
Okay. Vielleicht können wir es in zwei Folgen aufteilen. Ja. Auf jeden Fall muss man hier schon konstatieren, es würde wahrscheinlich gehen, aber nicht ganz sicher, wie du schon sagst. Es ist hier aber in keinem Fall sinnvoll. Mhm. Aus zwei Gründen. Einmal, wie du schon völlig richtig sagst, wir haben hier auch den involvierten Notar Betreuungstätigkeit nach 24 Absatz 1 B.O. Er muss fällig stellen. Und gerade deshalb ist es aus Sicht des beurkundenden oder hier auch beratenden Notars höchst sinnvoll, dass er weiß, wann er fällig stellen soll. Und diese treuhänderischen Anweisungen oder diese Anweisungen der Beteiligten ganz generell, wie wir wissen, müssen nach der Rechtsprechung peinlich genau befolgt werden. Deshalb will ich natürlich als beurkundender Notar wissen, was muss ich eigentlich tun. Also allein deshalb sollte man darauf hinwirken, dass man hier mindestens schriftliche, wenn nicht am besten, auch jetzt aus Gründen der Komplexität der getroffenen Änderung, eine beurkundete Fassung des Nachtrags hat.
Ja. Das hängt natürlich dann davon ab, wenn der Notar sowieso involviert wird, weil er das Ganze entwerfen soll, dann kann er es auch gleich beurkunden. Das macht ja dann auch gebührenrechtlich keinen Unterschied mehr. Und letzten Endes sind die Beteiligten ja wahrscheinlich schon auf die Hilfe des Notars angewiesen, jetzt die richtigen Formulierungen für diesen Fall zu finden. Theoretisch, materiellrechtlich wird es aber wohl auch so gehen, wenn die jetzt rechtskundig sind, die machen halt schriftlich untereinander diese Änderung des Vertrages und ändern dann nur ihre Anweisungen an den Notar übereinstimmend, wann er fällig stellen soll. Das würde wohl
ganz genau
würde auch gehen. Aber natürlich ist es, also das ist, glaube ich, eher Theorie. In der Praxis wird man dann immer diesen Nachtrag entsprechend
völlig richtig
beurkunden.
Da sollte der Notar darauf hinwirken. Im Übrigen nicht nur wegen der Betreuungstätigkeit, sondern natürlich auch aus schuldrechtlicher Perspektive. Mhm. Ja, die Fälligkeit des Kaufpreises ist ja doch ein Punkt, der zu Streit führen kann, allein um dort Streitvermeidung zu betreiben für die Zukunft. Zukunft ist es natürlich sinnvoll, das zumindest mal in Text oder Schriftform festzuhalten,
also damit man weiß. Du hast im Gutachten so schön formuliert, gleichwohl bietet es sich unseres Erachtens dringend an, bereits aus Nachweisgesichtspunkten, wegen des nicht völlig trivialen Inhalts der Änderungen und wegen zu vermeidender Probleme im Rahmen der anschließenden Betreuungstätigkeit durch den Notar, eben diese Änderungen dann zu beurkunden. Okay. Also wir haben diese drei Fallgruppen beschrieben, unter denen halt diskutiert wird, wann die nachträglichen Änderungen eines Kaufvertrages nicht mehr beurkundungsbedürftig sind. Die wohl am gängigsten und am einfachsten zu handhaben ist eben die nachbindend gewordene Auflassung grundsätzlich nicht mehr zu beurkunden. Das heißt aber natürlich nicht, dass es in jedem Fall auch sinnvoll ist, dann stattfindende Änderungen nicht mehr zu beurkunden, gerade halt in diesen Konstellationen, wie wir sie hier haben, wenn der Notar ja ohnehin wegen des Vertragsvollzugs noch einzubeziehen ist.
Exakt.
Gut, und die Frage ist halt, wie sinnvoll ist es oder wie schlau ist es, den Angaben der Beteiligten zu glauben, dass da eben nichts mehr offen ist. Ja? Also ich muss zugeben, da bin ich ja vielleicht zufällig anders sozialisiert oder anders ausgebildet worden. Ich glaube, auf die Idee wäre ich jetzt nicht gekommen. Dann hätte ich halt gesagt, ich lasse halt die Passagen zum Direktzahlungsmodell drin. Das Schlimmste, was passiert, ist, dass ich die Löschungsbewilligung ohne Treuhandauflage vom Grundschuldgläubiger erhalte. Das macht es ja jetzt nur einfacher. Das führt ja jetzt nicht zu großen Schwierigkeiten. Aber das muss man natürlich klar sein. Also wenn man jetzt sagt, man stellt den Vertragsentwurf, den Vertrag so um, dass man von diesen Klauseln, die das Direktzahlungsmodell absichern, dann absieht, weil man dann vielleicht, wenn das entsprechend lange Formulierungen sind, ein bisschen weniger vorlesen muss. Oder wenn man sagt, bei einem großen Projekt hat man den Vertrag öfter, dann hat man eben gegebenenfalls dieses Folgeproblem, das wir jetzt hier beschrieben haben, wenn dann doch eben mal eine Löschungsunterlagen oder Pfandfreigabeunterlagen unter Treuhandauflage von den jeweiligen Gläubigern beim Notar eingehen.
Also ich denke auch, das hängt sicherlich auch vom individuellen Umfang dieser Klauseln ab. Wir hatten ja im Formularbericht eine sehr kurze Klausel. Manche Kollegen formulieren da mitunter auch etwas ausführlicher. Dennoch erinnert es uns nochmal an das, was wir ohnehin schon alle wissen. Vorsicht beim Übernehmen der Einschätzung der Beteiligten. Und wenn jetzt die Beteiligten sagen, da hängt nichts mehr dran an der Grundschuld, das wird einfach so gelöscht, kann sich schon jetzt gerade auch vor dem Hintergrund anbieten, gleichwohl die Vorkehrungen zu treffen, falls es eben ausnahmsweise das, falsch war, was der Mandant sagte.
Das sind jetzt keine rechtlichen Erwägungen mehr, aber da kann es ja verschiedene Motivationen geben. Entweder der weiß nicht, dass da noch was abgesichert ist, weil er gar nicht weiß, was diese Grundschuld alles absichert. Klar. Oder er will es einfach nicht zugeben. Ja, beides ist, zumindest in dem Moment, in dem er gefragt wird, und beides ist ja denkbar.
Beides ist leider vorstellbar.
Okay, ja prima, also Konstantin, ganz herzlichen Dank, ist ein schönes Gutachten geworden, sind ja auch tatsächlich Fragen, die uns immer wieder so erreichen. Wir können uns jetzt nicht ganz abschließend dazu äußern, ob diese Auffassungen, wann man das nicht mehr beurkunden muss, auch ganz sicher richtig sind, aber wir geben hier immerhin wieder, was in der herrschenden Literatur dazu oder in der herrschenden Kommentarliteratur da eben vertreten wird und was der BGH auch entschieden hat. Als Notar ist man immer gut beraten, damit den Beteiligten zur Beurkundung zu raten. Ich denke, das ist jetzt auch keine überraschende Weisheit, die man hier aus dieser Podcast-Folge mitnehmen kann.
Richtig.
Super. Danke nochmal. Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, hat es hoffentlich auch gefallen. Wir freuen uns auf weitere Folgen. Und da du ja sozusagen ganz frisch am D&I gelandet bist, Konstantin, du wirst sicherlich, nachdem du dich jetzt gut geschlagen hast, noch den einen oder anderen Auftritt hier haben. Freue ich mich drauf.
Ganz lieben Dank, Andreas.